Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen im frisch ausgemalten Kepler-Salon. Stammgäste ist das vielleicht aufgefallen, dass wir ein bisschen heller geworden sind und die Wände wieder sauber sind. Wir hatten der letzte Juliabend, war ein heißer Abend. Habe mir gedacht, Ende August fangen wir etwas kühler, zumindest von den Temperaturen an, aber eine heiße Woche verbringst auch du. Herzlich willkommen, Gerfried Stocker. Schön, dass du da bist heute.
Gerne, hallo.
Guten Abend. Du hast ja eben noch eine Ausstellung eröffnet im AEC.
Genau.
Und ab 3. ist ja dann das Festival. Wir hatten ja eine Exkursion im Juli noch in die Post-City, was sehr beeindruckend war. Diese Weiten auch, und auch die Poesie dieses ehemaligen Industriebaus zu erleben und zu betreten. Und umso gespannter sind wir, was diese Woche kommen wird. Vorweg nur ein paar Formalien. Der Salon ist nach wie vor und wird es auch bleiben, bei freiem Eintritt zu betreten. Das ermöglichen uns die Subventionen der Stadt und Land und Sponsoren und unser Unterstützungsverein, Freunde des Kepler Salon. Im neuen Programm hinten ist ein Anmeldeformular. Sie unterstützen uns wirklich, wenn Sie sind 25 Euro im Jahr, wenn Sie den Freunden des Kepler Salon beitreten. Hinten Barbetrieb, Sie können auch zwischendurch sich Getränke holen. Die Bar betreibt ja seit einigen Monaten der Wirt am Graben und dabei darf ich auch erwähnen, wir werden Mitte September Klimabündnisbetrieb. Nachdem wir immer wieder nachhaltige Dinge diskutieren herinnen, wollen wir das auch leben und das Klimabündnis hat uns sozusagen geprüft und wir haben sozusagen die Kriterien für einen Klimabündnisbetrieb erfüllt und werden das Mitte September, das will ich bei dieser Gelegenheit. Das haben gewisse Kriterien der Nachhaltigkeit, ich kann dir das genau erklären, von der Stromversorgung bis zum Druck, alles Mögliche, manche Sachen, an die wir auch gar nicht gedacht haben. Aber das nur nebenbei. Die meisten wissen es ja, unsere Veranstaltungen werden Audio aufgezeichnet, heute auch durch DorfTV mitgeschnitten. Wenn wir dann zum Diskursteil übertreten und Sie Fragen, Kommentare, Beiträge haben, geben Sie mir ein Zeichen und erwarten Sie das Mikrofon, weil wir wollen ja auch Ihre Fragen auf Band haben, um das sozusagen auch für die das im Archiv nachhören, dass das nachvollziehbar ist. Mein Name ist Norbert Travöger und ich darf dich kurz vorstellen. Es ist zwar ein bisschen allen nach Athen tragen, dich in Linz vorzustellen. Du bist Medienkünstler und Ingenieur der Nachrichtentechnik und seit 1995 an der Spitze der ARS. Das sind 20 Jahre.
Ja, genau.
Eine lange Zeit. Und wie ich schon gesagt habe eingangs, es geht heute um Lebensräume für das 21. Jahrhundert. Bei der Exkursion haben wir schon eine Ahnung bekommen, welche Projekte laufen werden, nicht nur in der Post-City. Und dazu darf ich dich bitten, uns sozusagen mal einen Impuls zu geben.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank fürs Kommen und jetzt schon vorweg für die Aufmerksamkeit. Nachdem wir wirklich diese Terminkollision hatten wegen unseres Partners der ESA, dass wir die neue Ausstellung nur heute Abend eröffnen konnten, haben wir das sehr eng zusammenlegen müssen und jetzt weil man sicher, es wird zu knapp, wenn ich dann auch noch meinen Laptop und so weiter anschließe. Da haben wir gesagt, es gibt frisch gedruckt das Programmheft. Das ist heute sozusagen der Ersatz für den Laptop und sagen Vortragsunterlage, weil Sie da wirklich ganz wichtige Informationen schon auch darüber finden werden, was nicht nur jetzt beim Festival passiert, sondern ich kann das jetzt auch super verwenden, um Ihnen dann schon ein paar Dinge zu zeigen, die sonst am Bildschirm kommen würden. Es ist angesprochen worden, das Festivalthema heuer die Post-City, die Lebensräume für das 21. Jahrhundert. Das ist der Themenschwerpunkt der Ars Electronica, aber so wie sich das Festival überhaupt in und Ars Electronica als Ganzes in eine sehr große, auch vielfältige Breite entwickelt hat, mit den unterschiedlichen Aspekten von Future Lab und Solutions, den internationalen Ausstellungen, die wir machen, ist es eigentlich mittlerweile gar nicht mehr denkbar, dass wir ein Festival exklusiv zu einem Thema machen, sondern es gruppieren sich bestimmte Themenschwerpunkte. Und die zwei Schwerpunkte, die wir heuer abzuhandeln haben oder die wir behandeln können, sind natürlich die Post-City mit dem Schwerpunkt draußen im alten Verteilerzentrum. Der zweite Schwerpunkt ist ein allgemeinerer, ein im Moment unheimlich populärer, fast ein richtiger Hype, und das ist Kunst und Wissenschaft. Wir haben darin ja einiges an Erfahrung mit Ars Electronica, Kunst, Technologie und Gesellschaft, hieß es schon vor 36 Jahren, als dieses Festival und die Grundidee von Ars Electronica da in dieser Stadt gegründet wurde, und wahrscheinlich so intensiv wie nie zuvor ist genau dieses Dreieck etwas, was enorme internationale Aufmerksamkeit bekommt. Wir haben seit 2007 eine eigene Kategorie im Prix Ars Electronica unter dem Titel Hybrid Art, genau für diese Hybridisierungen und Verschmelzungen von Kunst und Wissenschaft. Und wir haben als weiteres starkes Standbein jetzt seit über 3 Jahren eine Kooperation mit CERN, mit dem großen Forschungszentrum in der Schweiz, die es uns ermöglicht, Künstlerinnen und Künstler für mehrere Monate sagen in die Höhle des Löwens zu schicken, wirklich dort authentisch längere Zeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemeinsam zu verbringen. Das hat sich sehr erfolgreich entwickelt und war auch ein wichtiger Bestandteil dafür, dass wir im letzten Jahr den Zuschlag für ein großes EU-weites Netzwerkprojekt bekommen haben. Wir haben mit 6 anderen Kultureinrichtungen in Europa unter dem Titel European Network of Digital Art and Science ein 2 Millionen Euro dotiertes Projekt auf die Beine stellen können, wo über 3 Jahre jetzt Künstlerinnen und Künstler nicht nur nach CERN zu den Wissenschaftlern können, die in die kleinsten Teile unserer Materie reinschauen, sondern parallel dazu jeweils auch Künstlerinnen und Künstler nach Chile zur ESO diesmal, also nicht zur ESA, mit der wir gerade heute eine Ausstellung eröffnet haben, sondern ESO, Sie wissen, das ist das European Southern Observatory, das ist jene Organisation, die diese wunderbaren, schönen, riesigen Teleskope in der Atacama-Wüste im Paranal betreibt, wo ich immer denke, die Bilder, die es darüber gibt, sind noch viel spektakulärer als die Bilder, die dort gemacht werden. Und diese Möglichkeit auch rein symbolisch jetzt einen Künstleraustausch zu ermöglichen, auf der einen Seite zu den Orten, wo die Geheimnisse der Materie versucht werden zu entschlüsseln, auf der anderen Seite dort, wo man in das Weltall, in die fernsten unendlichen Weiten des Weltalls schaut, wobei schauen ja schon mit Anführungszeichen zu betrachten ist, weil dort schaut keiner mehr durch ein Fernrohr, vielleicht Touristen oder Künstler, die selber ans mitbringen, denn das Schauen der Radioteleskope ist natürlich längst ein rein technologischer Prozess geworden. Es sind Sensoren, die Strahlungen im gesamten elektromagnetischen Spektrum messen und daraus Bilder berechnen. Und das ist natürlich etwas, wo in dem Bereich, glaube ich, gerade dort, wo es sozusagen auch in der Wissenschaft darum geht, das Unsichtbare sichtbar zu machen, wie das so schön kitschig heißt, das ist natürlich dann, das sind Orte, wo Künstler, Künstlerinnen enorm viel an Inspiration holen können, aber glaube ich auch sehr viel beitragen können. Und dieser Schwerpunkt Kunst und Wissenschaft ist einer, der in den letzten Jahren ganz massiv zugenommen hat, und ich werde einige Male noch den Stolz nicht verhehlen können, dass es uns gelungen ist, hier als Ars Electronica eben wirklich mit den ganz großen Playern wie CERN, ESO und ESA zusammenzuarbeiten. Und natürlich sind die Künstler nicht die besseren Wissenschaftlerinnen. Sie werden dort sein oder sind dann dort, und ich habe das selber auch bei meinen Besuchen immer erlebt, man ist mit großem Staunen an diesen Orten. Es gibt dann etwas, das haben wir die Leute im CERN so erklärt, dass so nach dem dritten Tag setzt so ein Prozess ein der akustischen Adaption. Das ist ein Phänomen, das sie beobachtet haben bei Besuchern, bei Laien, dass man irgendwie so nach dem dritten Tag glaubt, man kann jetzt mitreden, weil man bestimmte Begriffe so oft gehört hat, dass das Gehirn irgendwie dann glaubt, es kann mit den Begriffen was anzufangen. Aber es ist natürlich, wie Sie das sehr treffend beschrieben haben, eine Adaption. Und es gibt einen guten Grund, wieso die alle Jahre oder Jahrzehnte lang studieren und ihre Wissenschaft betreiben. Künstler können das nicht in der Form machen, wollen das auch nicht. Aber es ist in beiden Fällen eben ein Prozess, dorthin zu schauen, wo wir unsere Grenzen spüren, dorthin zu schauen, wo wir die Grenzen unseres Verstandes, die Grenzen unserer körperlichen Möglichkeiten und Sensorien sehen und diesen Bereich gemeinsam zu betreten und dann sozusagen auch aus diesem Gefühl heraus vielleicht nicht nur über die Wissenschaft gemeinsam nachzudenken, sondern auch über unsere Gesellschaft, über die Wege, die die Menschheit gehen soll. Das ist sehr pathetisch und vielleicht ein bisschen naiv auch, aber ich glaube, das sind die Dinge, die wir auch dazu beitragen können, dass die Gestaltung der Zukunft eher in Richtungen geht, die wir auch für richtig halten. Das ist das Credo von Ars Electronica und unter diesem Zeichen haben wir uns heuer auch das Thema ausgewählt, die Post City. Es war zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht klar, welche spannende und auch welche dramatische Aktualität dieses Festivalthema bekommen wird. Es ist leichter, mit der Spannenden anzufangen und darüber zu reden. Das ist heute auch die Premiere gewesen. Und ich kann es nicht verhehlen, irgendwie sind wir heute alle wieder auf gescheichten Händen herumgerängt. Und zwar wegen einem Auto. Das ist schon irgendwie ziemlich vielsagend, dass sozusagen die Truppe, die da bei uns tätig ist, die meisten sind verschworene Radfahrer und haben gar kein Auto. Aber als es plötzlich hieß, dass der Zukunfts-Mercedes, das ist schon ein komischer Begriff ist, ne? Dass er überlegt, Mercedes und Zukunft sind nicht unbedingt Dinge, die man immer miteinander verbinden würde, dass der seine Europapremiere heuer nicht bei der Autoschau in Frankfurt haben wird, die in 2 Wochen stattfindet, sondern bei der Ars Electronica, da waren wir alle irgendwie ziemlich baff. Aber es hat natürlich einen ganz klaren, nachvollziehbaren Grund. Und zwar ist unser Future Lab seit jetzt im 3. Jahr mit Daimler in einer Forschungskooperation, wo es um die Erforschung und die Erarbeitung von Strategien darum geht, wie Menschen mit diesen neuen autonomen Maschinen und Umgebungen kommunizieren werden. Und wenn man über die Stadt der Zukunft nachdenkt, dann möchten wir zwar alle gern über eine am besten autofreie Stadt nachdenken, in der zumindest keine lauten, stinkenden Autos mehr herumfahren und am besten nur so diese kleinen, unscheinbaren Gondeln, die wie von Zauberhand gelenkt herumfahren, wie wir es in den Science-Fiction und den Werbefilmen sehen. Aber es ist natürlich so, dass die Stadt der Zukunft zumindest jener Zukunftsperspektiven, die wir denken und gestalten können, nach wie vor beinhart eine Stadt der Autos und des Verkehrs bleiben wird. Das Interessante an Stadt und Zukunft ist auch so eine Banalität, aber unheimlich wichtig, ist einfach die Schwerkraft der Häuser. Das ist das, was wir heuer bauen, was wir heute bauen, was wir jetzt bauen, das ist die Zukunft der Stadt. Und ich finde es sehr interessant, wir diskutieren rauf und runter, ob die alte Brockenscheine ist oder die Neige. Aber eigentlich ist es ja völlig wurscht, ob die Brocken so oder so ausschaut. Die Frage, die viel wichtiger ist, welche verkehrstechnischen Möglichkeiten eröffnen diese Brücken? Sei es die große Donaubrücke, die oben gebaut wird für den Westring, sei es die Frage, alte oder neue Eisenbahnbrücke. Denn das sind Dinge, so wie die alte, wie alt ist sie jetzt, ich habe es wieder vergessen, 100 Jahre oder noch älter, die wir jetzt bauen, egal ob wir die alte renovieren oder die neue Neige hinbauen, die wird uns die nächsten 50, 100, 150 Jahre begleiten und hoffentlich einen guten Dienst tun. Denn Mobilität, das ist völlig klar, wird das Zentrum der Diskussion in Städten, in Ballungsräumen bleiben. Es ist ein Thema, das immer brisanter wird. Und viele denken natürlich, dass autonome Mobilität das große Geheimnis sein kann, dass es damit gelingt, wenn wir intelligente Autos haben, dass es dann wurscht ist, dass wir unintelligente Fahrer und Nutzer und Besitzer von diesen Autos sind. Und das ist natürlich völlig klar, das ist eine Story, die wird schon ganz klar von denen erzählt und promotet, die diese Autos auch in Zukunft verkaufen werden. Und das ist eine sehr spannende Geschichte als Kultur- und Kunstfestival, einerseits der Kritik dieser Fragestellungen und dieser Entwicklungen verpflichtet zu sein und andererseits sich sozusagen mit dem Teufel ins Bett zu legen. Aber ich glaube, für all die, die Ars Electronica kennen, ist es keine Überraschung. Das ist der Ort, wo wir uns am wohlsten fühlen. Zwischen den Stühlen von Kunst, Technologie und Gesellschaft ist da in Linz diese Institution entstanden. Und es ist natürlich so, dass nicht wir an Mercedes herangetreten sind, ob sie uns unterstützen könnten, ob sie das Auto da zeigen könnten, sondern dass Mercedes an uns herangetreten ist oder Daimler als Konzern, weil sie diese Fragestellungen der autonomen Mobilität mittlerweile eben auch kapiert haben, dass sie diese Fragestellungen auch von der Sichtweise der, nicht nur der Nutzer und der User, brumm, die im Auto sitzen, sondern auch aus der Perspektive der Leute, die in einer Stadt leben und solchen Autos, sind es überhaupt noch Autos, müssten wir nicht eigentlich Roboter dazu sagen, aber wir sagen ja zu unseren Smartphones nur immer gern Telefon, obwohl die Studien zeigen oder die Schätzungen, dass weniger als 5% der Tätigkeiten, die wir mit diesen Geräten verbringen, haben doch was mit Telefonieren, also mit miteinander sprechen zu tun. Und das ist vielleicht eines der ganz spannenden Dinge, wo ich mir wieder denke, okay, natürlich ist es komisch, dass beim Kunstfestival so ein Auto gezeigt wird. Aber ich finde es unheimlich spannend und natürlich auch schmeichelhaft, dass ein Konzern wie Mercedes erkennt, dass wenn es um diese Mobilität und die Autos der Zukunft geht, dass das nicht nur mehr eine Frage der Automobilisten ist, also nicht nur eine Frage des Fahrzeugs und der Autobahnen und der Straßen, die es gibt, sondern dass das Auto Teil, zumindest in der Erwartungshaltung und auch im Selbstverständnis der Autoindustrie, und Mercedes ist nur einer von vielen davon, Teil dieses neuen technologischen Konvoluts der Informationstechnologie geworden ist. Vom Handy angefangen bis hin zum Auto. Die Idee der vernetzten Stadt, der Smart City, spielt natürlich da gleich eine große Rolle. Und das jetzt nicht nur zu diskutieren mit Leuten, die einen sehr kritischen Zugang zu haben, sondern auch die Protagonisten, die Leute, die das verkaufen, im Boot zu haben, auch präsent zu haben. Das ist etwas, was, glaube ich, dieses Spannungsfeld Ars Electronica ausmacht, was so viele Leute auf der ganzen Welt auch interessant finden. Und ich könnte jetzt mit dem gleichen Stolz, mit dem ich vorher die Forschungseinrichtungen aufgezählt habe, auch viele unserer Industriepartner aufzählen, die nicht als Sponsoren zu Ars Electronica kommen. Das tut mir schon leid, weil ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn die alle einfach auch Cash auf den Tisch legen würden und sagen, super, ihr macht so ein klasse Festival da, habt 100.000 Euro, macht es noch besser, sondern die hierher kommen, weil sie für sich und für ihre Entwicklungen sich einen Profit versprechen. Weil sie sich davon versprechen, dass sie in diesem kulturellen, kreativen Umfeld besser begreifen lernen, welche Herausforderungen, welche Anforderungen an ihre Produkte in der Zukunft gestellt werden. Und ich finde es einfach sehr spannend, weil wir natürlich auf der einen Seite diese Gratwanderung, die ist es. Wir sind in einer gewissen Weise damit natürlich Dienstleister für diese Konzerne. Aber auf der anderen Seite, da bin ich vielleicht wieder dieser naive Utopist, ich glaube schon, dass das einer der wenigen Wege ist, auch ein bisschen dazu beizutragen, dass sich an der Denkwelt in diesen Bereichen was verändert. Und beim autonomen Auto ist es natürlich ganz besonders diese Frage, wie geht es den Menschen in einer Stadt oder Umgebung, in der solche Autos in Zukunft fahren werden? Wir alle kennen diese Situationen, wenn wir als Fußgänger, als Radfahrer irgendwo an einer Straße stehen und es kommt ein Auto auf uns zu, selbst wenn wir am Zebrastreifen stehen. Die meisten von uns, zumindest ab einem bestimmten Alter, schauen trotzdem vorsichtshalber noch einmal, wird der eh langsamer? Wir schauen in das Auto rein und dann reagieren wir. Je nachdem, wie wir drauf sind. Der eine sagt mir, du lieber Himmel, da sitzt einer mit Rasterlocken drinnen so lang, den lasse ich besser vorbeifahren. Der nächste sagt, du lieber Himmel, da sitzt ein 60-Jähriger mit Hut drinnen, da steige ich jetzt sicher nicht auf die Straßen. Egal sozusagen, welche Prägung wir haben alle das gleich weitestgehend gut funktionierende Sensorium Gefahrensituationen einzuschätzen, indem wir den anderen das Gegenüber taxieren. Und sobald wir irgendwie ein bisschen mehr von dieser Klarheit brauchen, dann suchen wir den Augenkontakt und das nächste ist dann der eine teilt so, der andere sagt, na, fahr du, sie teilt wieder so. Und wenn es blöd hergeht, fahren dann alle beide gleichzeitig, aber meistens funktioniert es. Und es gibt uns Sicherheit, egal ob das Vorurteile sind, die in den meisten Fällen sowieso völlig unberechtigt sind, aber dieses Einschätzen, dieses Taxieren, dieses Zuordnen unseres Gegenübers in bestimmte Erfahrungskategorien, das gibt uns Sicherheit. Was machen wir aber mit all diesen Strategien und Methoden, die wir haben, wenn das jetzt ein Roboter ist? Wenn wir da noch so lange hinschauen und selbst wenn wir durch die getönte Scheibe durchschauen, sitzt da keiner mehr drinnen, es ist kein Augenpaar, zu dem wir Kontakt mehr aufnehmen können, bestenfalls zu den Scheinwerfer. Und es ist natürlich nicht weiter verwunderlich, dass in diesem Zukunftsauto, in dieser Zukunftsstudie Dinge eingebaut sind, die wir alle aus dem Fernsehen kennen. Ich meine, wir sind alle die Generation, die noch den David Hasselhoff mit dem Kit kennen, wo das Auto dann immer wut, wut, wut gemacht hat und gesprochen hat. Und genau sowas halt in moderner Form hat der auch im Kühlergrill, der hat ein großes Display drinnen, das dann anzeigen kann, dass der sagt Stop oder Go. Es hat so Dinge drinnen wie ein Laserprojektor, der, wenn er stehen bleibt, um einen Fußgänger über die Straße zu lassen, dann projiziert der Laserprojektor auf die Straße vorn einen Zebrastreifen, der zuerst hinprojiziert wird und dann wie ein Förderband zum Laufen anfängt. Sozusagen als weitere Aufforderung, der Zebrastreifen sagt er, jetzt ist sicher, ich habe dich als Fußgänger erkannt, ich reserviere sozusagen den Bereich vor mir für dich und wenn der dann sich wie ein Förderband zu bewegen anfängt, dann heißt so, jetzt geh endlich, weil ich will weiterfahren sozusagen. Und ich finde es immer wieder sehr spannend, dass diese Idee mit dem Laserprojektor, der einen Zebrastreifen projiziert, dass wir eigentlich alle nicht genau wissen, ist das jetzt irgendwie ein blöder Schmäh oder ist das was Ernsthaftes, was Nützliches? Weil genau diese Unsicherheit eigentlich am besten zeigt, dass wir alle noch nicht wissen, wie wir mit ihm umgehen sollen. Man noch dabei fahren die Autos auch noch nicht herum, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr sehr lange dauern. Und das Auto ist eigentlich vielmehr ein sozusagen Forschungsprototyp, an dem überhaupt diese Frage der Kommunikation mit mehr oder weniger autonomen, mehr oder weniger intelligenten Maschinen studiert werden kann. Und wir werden zunehmend diese Situationen haben. Im Moment sind es noch Werbegags, wenn vor 2-3 Wochen in den Zeitungen stand, dass in Japan das erste Roboterhotel eröffnet hat. Und es ist wirklich so, da sitzt keine Rezeptionistin mehr da oder kein Portier, sondern hinterm Tresen sitzen Roboter. Natürlich beim genaueren Hinschauen ist das alles ein bisschen harmlos, weil man muss vorher im Internet einchecken und alle Daten und alles angeben. In Wirklichkeit ist der Roboter eigentlich mehr Dekoration, weil die eigentliche intelligente Geschichte des Buchens und des Vorbereitens haben wir mit einem Computersystem schon gemacht. Aber trotzdem, das, was für uns natürlich immer zählen wird als Menschen, ist, dass wir, wenn wir dort hinkommen, was sehen wir dort? Sehen wir einen Automaten, der ausschaut wie der Ticketautomat von einer U-Bahn oder von der ÖBB oder sehen wir eine in Menschengestalt nachgebaute Maschine? Das verändert unser Verhalten. Wenn sie das jetzt ausweitet, wenn unsere Städte diese Smart Cities werden, die im positiven Sinn jetzt beschrieben sind, dann haben wir damit schon mehr als genug zu kämpfen, um damit irgendwie lernen umzugehen. Wenn man sich aber anschaut, und da wird es ein paar sehr schöne Präsentationen und Vorträge auch im Festival geben, wie die Realität der Smart Cities zurzeit ausschaut. Wir haben jemanden da, der diese ganzen Smart City-Initiativen in Indien und in China untersucht hat. Und es ist erschreckend, wie fantasielos dort einfach Smart City als Konzept für das, was wir Überwachungs- und Kontrolltechnologien nennen würden und dann nennen müssen, gesehen wird. Und es ist total spannend, sie anzuschauen, die Fotos von diesen Zentren, die gebaut werden, um Smart Cities zu steuern. Die schauen natürlich aus, so wie sie Menschenüberwachung vorstellen. Große Kontrollräume mit ganz vielen Monitoren, wo man alle Webcams, die in einer Kammer in einer Stadt verteilt sind, zentral anschauen kann, wo man alle Daten dieser Stadt lesen kann. Bisher sind die Smart Cities eigentlich nur sozusagen Datensammelmaschinen. Wenn es dann um die Smartness geht, was tut denn das System jetzt Smartes für den Lebensraum, dann wird das Ganze sehr schnell dünn. Und es ist sehr interessant, auch schon zu beobachten, wie der Begriff Smart City eigentlich mittlerweile ein Schimpfwort geworden ist. Und wir haben uns dann in unseren Archiven ein bisschen umgeschaut und es ist wieder einmal mehr fantastisch. 1993 gab es, 94 gab es ein Festival über intelligente Ambiente. Smart City hat man damals noch nicht gesagt, aber es gab einen Herrn namens Rich Gold von Xerox Park, vom Forschungszentrum in Kalifornien, der hat damals einen Vortrag fürs Festival, Zeiten, da haben Leute extra noch einen Vortrag für ein Festival geschrieben. Der hat den extra geschrieben für uns unter dem Titel How Smart Does Your Bed Have to Be Before You're Afraid to Sleep in It? Das war ein unheimlich toller Vortrag damals. Der war von dem, eben wie gesagt, Xerox Park. Die haben damals, ich war ein Jahr später, habe ich dann die Gelegenheit gehabt, die zum ersten Mal zu besuchen. Und die haben mir damals ein Gerät gesagt, das war ungefähr so groß. Ich meine, viermal so dick, muss man dazu sagen, hat einen Bildschirm gehabt und unten einen roten Button. Sonst nichts am ganzen Ding. Und das schon 1994. Und die haben natürlich damals schon darüber auch nachgedacht, was das eigentlich heißen wird, wenn die Geräte irgendwann einmal zumindest so tun, als wie wenn sie smarter wären als wir. Und wir haben das auch heuer wieder aufgegriffen und haben so diesen Titel da von damals überarbeitet und sagen jetzt, how smart do our cities have to be before we are afraid to live in it. Und was auch sehr spannend ist, ich weiß nicht, wer von Ihnen das CyberSyn-Projekt kennt. Sagt das jemandem was? 1967 muss das gewesen sein. Chile, bevor der Umsturz war, gab es dort ein Programm, wo man Architekten, Computerwissenschaftler aus der ganzen Welt zusammengeholt hat nach Santiago de Chile, um eine Smart City zu bauen. Und sie haben einen, das hat CyberSyn geheißen, das Projekt 1967. Es ist dann leider nie fertig geworden oder vielleicht zum Glück, weil so ist es sozusagen der Mythos, dass aus dieser sozialistischen Gesinnung damals, dass sozusagen mit der Technologie etwas entstehen würde, das sozusagen die Menschen in der Stadt dann gleichberechtigt macht und allen ein gleicheres Leben bringt. Aber es ist dann wieder sehr ernüchternd aus unserer Sicht heute, wenn man die wenigen Bilder, die es darüber gibt, sieht, weil die schauen nämlich genauso aus, wie alles andere ausschaut. Ein Raum mit einem großen Tisch, mit Schaltern und Knöpfen und davor ganz viele Bildschirme, wo man einfach in die Stadt rein kann und die Stadt überwachen. Und es ist natürlich sehr interessant, sich da zu überlegen, wie sich der Begriff sozusagen, oder unsere Vorstellung dessen, was eine Kamera im öffentlichen Raum bedeutet, verändert hat. Die Möglichkeiten, die das alles auch an positiven Anwendungen mit sich bringen würde, die wollen wir eigentlich gar nicht mehr denken, die interessieren uns gar nicht mehr, weil wir mit gutem Grund und mit gutem Recht schon so alle, aber trotzdem ein bisschen paranoisiert sind von den ganzen Geschichten über den Missbrauch. Das ist etwas, was wir im Rahmen des Festivals natürlich schon auch thematisieren wollen. Wir wären nicht die Ars Electronica, wenn wir nur die Technikkritik betreiben wollen. Wir haben auch Leute wie den Carlo Ratti und den Hiroshi Ishii vom MIT Media Lab da, die sicher zu den wohlwollenden, aber manchmal auch durchaus kritisch zu sehenden sozusagen Technologieoptimisten gehören, die sich aber mit vollem Herzen und mit gutem Gewissen immer wieder damit beschäftigen, wie könnte diese neue Technologie eingesetzt werden, nicht nur die, welche neue Technologie auch immer, die ganzen Spektren hat, um das Leben von Menschen, die Lebenssituationen zu verbessern. Ein anderer Bereich, der natürlich auch in diesem Zeitraum dann große Aktualität bekommen hat, ebenso wie eben diese Frage der intelligenten Mobilität der Maschinen durch das Mercedes-Auto und die Europapremiere ist die andere Europapremiere und das ist die ganze Dramatik, die es im Moment rund um die Flüchtlingssituation gibt. Wir haben mit dem Kilian Kleinschmidt jemanden, der für mich in einer unheimlich faszinierenden Weise zu diesem Thema beitragen kann, nicht nur durch seine Arbeit, die er gemacht hat. Ich glaube, er ist ja ohne dies sehr bekannt, mittlerweile auch in Österreich, nicht zuletzt, weil er jetzt auch im Gespräch ist, um mit dem Herrn Konrad da diese Expertenkommission zu bilden, die irgendwie Österreich und Europa retten soll, sondern weil er hat immer gesagt, ich bin der Bürgermeister von Sadari. Er war der Camp Manager zu Beginn von Sadari, ich weiß nicht genau, wie man das richtig ausspricht, sorry, ist dieses riesige Flüchtlingscamp in Jordanien, das 2012 dort aus dem Boden gestampft werden musste, ursprünglich konzipiert für irgendwie 40.000 Kapazität und so weiter, ein Jahr später, 2013, mit fast 140.000 gebiegt. Aber selbst damals war Sadari nicht das größte Flüchtlingscamp der Welt. Es gibt 5, 6 Flüchtlingscamps oder Flüchtlingsstädte, Lager auf der Welt, die über 100.000 Bewohner, Menschen haben. 165.000 ist im Moment das größte, also die mit Abstand größte Flüchtlingstragödie ist noch immer rund um Somalia, was die Zahl der delogierten Menschen anbelangt. Es gibt diese dramatische Zahl von am norwegischen Flüchtlingsinstitut, dass im letzten Jahr pro Tag umgerechnet 30.000 Menschen aus ihren Häusern und Wohnungen vertrieben wurden, was ungefähr 11 Millionen pro Jahr ausmacht und was voriges Jahr zu einem Spitzenwert von in Summe 38 Millionen Menschen, die aus ihren Häusern, aus ihren Wohnungen, aus ihrer Heimat vertrieben sind, ausmacht. Und das ist eine Zahl, die nicht dramatischer sein könnte. Wenn man auf der anderen Seite sich anschaut, dass täglich 200.000 Menschen von Land in die Städte ziehen und die meisten das auch tun, weil sie aus desolaten, schlechten Lebensverhältnissen hin zu besseren wollen. Und es ist egal, ob es der Landarbeiter von China ist, der nach Shenzhen oder irgendwo auf die Baustelle will, oder ob es der Maturant ist, der vom Müllviertel nach Wien geht, weil er glaubt, dass er in Wien, wahrscheinlich mit Recht, besser sich weiterbilden kann, an der Uni dort studieren kann oder vielleicht überhaupt woanders hingeht. Es ist immer der gleiche Traum oder Albtraum. Es ist der Wunsch, das Bedarf, sich zu verändern, sich zu verbessern, der diese Menschen antreibt. Und Kilian Kleinschmidt hat damals dieses Lager gemanagt und hat zu den sehr ungewöhnlichen Maßnahmen gegriffen, dass er sich Städteplaner und Architekten zusammengeholt hat und gesagt hat, man weiß, dass im Durchschnitt so ein Lager 9 Jahre besteht. Das ist ungefähr der Zeitraum, das dauert, bis die Menschen so weit, bis sozusagen die Flüchtlingsströme so weit organisiert sind, dass die Menschen entweder zurück können oder irgendwo hin können, wo sie nicht mehr in so einem Lager leben müssen. Diese 9 Jahre nicht so zu gestalten, dass sie sich jeden Tag wie Gefängnis oder wie Lagerhäftlinge vorkommen, sondern Menschen, die zwar in fürchterlichen, desolaten Zuständen leben, weil so ein Flüchtlingsstaat kann noch so gut organisiert sein, es ist natürlich die Katastrophe, dort zu leben, aber ihnen trotzdem die Möglichkeit zu geben, dort mit einer bestimmten Eigenständigkeit, Eigenbestimmtheit leben zu können. Und das wie eine Stadt zu organisieren, war ein unheimlicher Durchbruch auch und hat auch dazu geführt, dass er zu Zeit eben zu den gefragtesten Experten in dieser Fragestellung gehört. Er hat, glaube ich, jetzt gerade in Alpbach auch einen Vortrag gemacht und er hat eine sehr tolle Geschichte, sehr schöne Fotos, wo er vergleicht, wie in der Wüste in Jordanien, wo 80.000 bis 120.000 Menschen leben, wie dort Smartcards ausgeteilt werden, die Menschen ein bestimmtes Budget am Tag haben, über das sie verfügen können, mit dem sie einkaufen gehen können, in Supermärkte, die zum Teil dann auch wieder den Flüchtlingen dort Arbeitsmöglichkeiten geben. Und dann zeigt er auf der anderen Seite Fotos von Dreiskirchen, wo die Menschen wirklich wie vor 50 Jahren in der Kriegsgefangenschaft mit der Suppenschüssel anstehen, um irgendwo die Almosen zu kriegen. Und diese Unfähigkeit, die ganze logistische, organisatorische Kompetenz, die Länder wie Österreich oder ganz Europa zur Verfügung hat, die wenigstens dafür einzusetzen, wenn man schon keine Flüchtlinge haben will. Ich verstehe das. Ich glaube, wir alle verstehen das, dass man Angst hat davor. Aber die fehlende Bereitschaft, diese Menschen trotzdem anständig wie Menschen zu behandeln, das ist natürlich schon ein Thema. Und zu zeigen, dass es in der Wüste in Jordanien geht, aber in Österreich angeblich nicht gehen soll, ist natürlich in so einem Zusammenhang auch sehr wichtig. Und Flüchtlingslager sind Städte. Wenn man sich das anschaut, Sie haben vielleicht einmal geschaut, es gibt wunderbare Webseiten darüber auch. Googeln Sie einfach einmal die größten Flüchtlingslager, kriegen Sie eine wunderbare Webseite, die 50 größten Flüchtlingslager, genau die Koordinaten und Luftaufnahmen. Und wenn Sie dann das sehen, welche Riesenflächen sich da meistens in irgendwelchen Wüstengebieten auftun, wo diese Städte eingerichtet sind, dann ist es schon sehr interessant, auch über die Stadt von morgen nicht nur nachzudenken, im Sinne, dass man sich tolle Konzepte anschaut, wie wir mit neuen Nachbarschaftskonzepten und Kleinteiligkeit die europäischen Städte weiterentwickeln oder die Megacities in Südostasien anzuschauen, sondern auch das als Stadt zu begreifen. Das Tolle ist nämlich, in dem Moment, wo man es als Stadt begreift, begreift man es als organisierbares und lösbares Problem. Stadt hat diese wunderbare Energie, diese Möglichkeit, es als Tool zu verwenden. In dem Moment, wo wir über Stadt nachdenken, denken wir über Organisation nach. In dem Moment denken wir über Kooperation und Koexistenz nach. Wie können Menschen ihre Kompetenzen, ihre Möglichkeiten austauschen? Damit haben Städte begonnen. Wie können sie Menschen gegenseitig beschützen? Das war ein anderer wichtiger Aspekt von Stadt. Und Stadt war, ist und wird natürlich auch immer die Keimzelle jeder Veränderung, jeder Revolution bleiben. Ob es politische oder technologische, gesellschaftliche Revolutionen sind, ohne Städte würde es wahrscheinlich viele dieser Fortschritte nicht geben. Und das ist das, was wir versuchen, in der Post-City umzusetzen. Sie sehen da hinten, jetzt zücke ich endlich meinen Laptop, einen tollen Überblick, das ist das Wichtigste, was Sie heuer über die Ars Electronica wissen müssen. 3 Veranstaltungszentren, der Donauraum mit AEC, Kunstuni, Hauptplatz mit den großen Ausstellungen zum Thema Kunst und Wissenschaft, die Innenstadt mit dem OK, Kulturquartier und dem Zentral, wo alles zum Thema Pri-Ars Electronica, die weltbesten, neuesten Projekte der digitalen Kunst ausgestellt werden. Wir haben heuer ein neues Format für unsere Computeranimationen. Wir nutzen das ehemalige Zentral dafür, um alle Screenings, Vorträge, Präsentationen, Workshops rund um Computeranimation, Virtual Reality, also überall dort, wo es darum geht, Bildwelten mit dem Computer zu schaffen. Das wird gebündelt an diesem Ort. Das ist eine der Maßnahmen, die wir jetzt setzen, um einen Gegenpol auch zu immer breiteren Wirkung der Ars Electronica auch zu bieten. Sie haben das sicher alle auch mitbekommen. Wir haben ganz bewusst in den letzten Jahren unsere Themen auf eine sehr breite Basis gestellt, weil wir einfach auch daran glauben oder davon fest überzeugt sind, dass die Zeiten des Nischenfestivals vorbei sind. Das, was wir vor 10, 15, 20 Jahren als Nischenfestival abhandeln konnten, ist Mainstream geworden. Das ist nichts Schlechtes, das ist was unheimlich Interessantes, es ist in jedem Fall eine große Herausforderung. Natürlich müssen wir aber auch unsere Special Interests Group weiter pflegen. Ars Electronica lebt davon, dass wir an einem kleinen Ort wie Linz jedes Jahr auch unterm Jahr für unser Future Lab, für all die anderen Aktivitäten junge, interessante Leute aus der ganzen Welt hierher kriegen, die glauben, dass sie hier eine Chance haben, sich zu verwirklichen. Dem müssen wir gerecht werden und deswegen gibt es immer mehr jetzt auch innerhalb des Festivals diese Special Interest Programme, eben wie das Computer Animation Festival für die ganzen Visual Menschen oder der Music Monday, den wir heuer zum dritten Mal durchführen, wo der Montag ganz konzentriert für die sehr kleine, aber unheimlich spannende und wichtige Community der Electronic und Digital Musicians und Sound Artists gewidmet ist. Das wird im Zentral stattfinden, auch im Linzer Dom sind wir wieder zu Gast. Eine dieser faszinierenden Übungen zwischen Hochzeiten, Taufen und Messen, Tanztheater-Performances aus Taiwan dort zu veranstalten. Das machen wir heuer wieder, weil die Zusammenarbeit mit dem Dom für beide Seiten so interessant ist und die uns auch wieder eingeladen haben, heuer Programm zu machen. Und dann natürlich die Post-City. Eigenen Scooter, Skateboard, Radl mitbringen ist eine gute Idee, aber es gibt auch dort Scooter, die man sie ausleihen kann. Sie kennen es aus Ihrer Exkursion. Die Strecken sind lang. Wir bespielen alle Ebenen des Gebäudes. Wir haben ganz eindrucksvolle künstlerische Arbeiten eben über Sardari, über die Flüchtlingsstadt und die Flüchtlingsschicksale dort, die man ja logischerweise in den Luftschutzbunker, im Keller der Post-City angesiedelt haben. Räumlichkeiten für 4000 Leute wurden dort geschaffen, die zum Glück nie benutzt werden mussten. Wenn man dort reingeht, wenn Sie dort reinkommen, denken Sie daran, dass ich gesagt habe, 4000. Ich habe mir gedacht, ich habe mich da verheert, wie ich das erste Mal erklärt habe. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie 4000 Menschen dort untergebracht werden können. Aber das gibt dann auch dann wieder ein bisschen einen Einblick darüber, auf welch engen Raum Flüchtlinge auch in den verschiedenen Lagern weltweit untergebracht werden. Und es ist durchaus beeindruckend dort. Wir nutzen auch das Dach. Ich weiß nicht, ob ihr damals bei einer Exkursion auch am Dach oben wart. Mit dem Fritz Schwarz vom Botanischen Garten wird es Führungen in Stadtökologie geben. Bin jedes Mal fasziniert. Das Tolle ist, diese Dachanlage wurde 1993 ist das Gebäude gebaut und eröffnet, wurde begrünt und ist eigentlich weitgehend, hat sich halt so entwickelt, wie eine Dachbegrünung sich entwickeln kann oder soll. Und es ist, ich meine, man braucht nichts erzählen drüber, der Fritz Schwarz, wenn der da durchgeht, jedes zweite Ding, wo ich sage, aha, Pflanze, kann er einen ganzen Roman darüber erzählen. Das ist unheimlich toll und man hat einen wunderbaren Blick auch auf die Stadt. Also diese Hochhauslandschaft, die sich dann da vor einem auftut, so die im Bahnhofsviertel entstanden ist, kann man dort wunderbar sehen. Wir haben die Gleishalle, das ist wieder da drinnen sehr gut zu sehen, zu einem tollen, also wir bauen noch, zu einem tollen Event- und Konzertlocation. Wir haben bauen da gerade noch eine große Bühne rein, wo am Sonntag in der langen Konzertnacht das Brucknerorchester spielen wird. Wir haben auch ganz analoge Musiker wie den Bertel Mütter mit seiner Posaune, der diesen Raum, der unheimlichen langen Hall hat, der den Hall explorieren wird dort und zu seinem Gestaltungsmittel macht. Aber wir haben auch das Brucknerorchester, wo man natürlich mit allen technischen Raffinessen, Mikrofonierung und alles gegen den Hall kämpfen. Die Makiname Kawa wird 3 Konzerte draußen spielen. Fadi Dorninger bereitet gerade ein neues Stück vor, das auch am Sonntag in der Orchesternacht performt wird. Anatol Bogenhofer und Peter Antrosch machen abermals nach der wunderbaren Arbeit, die sie letztes Jahr für den Innenhof des Bischofssitzes gemacht haben, eine Arbeit für diese spektakuläre Rutschenorgel, wie wir sie genannt haben. Sie können sich sicher erinnern von ihrer Exkursion, diese fantastischen Dinger, die da sind. Einige davon darf man dann übrigens auch berutschen. Es ist uns leider nicht gelungen, die Behörden zu überzeugen, dass man die langen rutschen darf, aber zumindest die kurzen darf man rutschen. Und ich kann Ihnen verraten, nach Schließzeit darf man auch die langen rutschen. Aber nur, wer sie traut. Die machen da eine wunderbare Performance rein, wo sie mit dem Kinderchor vom Landestheater, vom Musiktheater auch arbeiten. Ritter und Kuttern machen eine wunderbare Gitarrenkonzert. Orgie, muss man fast sagen, Performance. Also es ist ein Programm und ich habe jetzt die Dinge aufgezählt, die für Menschen unserer Generation interessant ist. Für unsere Kinder gibt es dann auch ein wunderbares DJ-Line-Up mit DJs aus Berlin, London, New York und so weiter. Das ist natürlich da draußen in der Gleishalle auch ein wunderbares Programm. Und dann ist vor allem im ersten Obergeschoss wirklich Riesenprogramm. Es sind hunderte Projekte dort. Man kann es nicht glauben, aber es ist wirklich so, es ist uns oben der Platz ausgegangen. Ja. Wir sind am Schluss jetzt bei der Situation angelangt, dass kein einziger bespielbarer Raum mehr frei ist und zur Verfügung steht. Es hat schon fast Handgemenge gegeben gegen Ende um die Räume. Wir haben ja früher angefangen und eigentlich war die Idee, wir fangen im April, Mai an, lassen uns richtig Zeit, damit es nicht alles so stressig wird. aber die Zeit, die wir gehabt haben, die zusätzliche, ist sozusagen nur umgesetzt worden in noch mehr Begeisterung, noch mehr Projekte. Wir haben eine riesige Zahl, das sehen Sie auf unserer Webseite auch sehr eindrucksvoll, von Partnern, Institutionen, Firmen, Universitäten, Einzelkünstler, Botschaften, Kulturinstitutionen, die alle zu diesem Festival beitragen wollen. Wir haben Künstlerinnen und Künstler über eine spezielle EU-Förderung, die uns angeboten wurde, aus Albanien, aus dem Kosovo, aus Sarajevo einladen können. Wir haben Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine, aus Bulgarien, aus Rumänien. Wir haben ein wunderbares, das ist dann so ein bisschen eine Mischung zwischen unserer Musik und dem, was unseren Kindern gefällt. Ich glaube, wir finden es interessant, unseren Kindern gefällt es. Ein wunderbares Line-up mit Soundartists und Musikern aus Moskau. 12 Künstlerinnen und Künstler kommen da, gestalten einen eigenen Raum mit 8-Kanal-Soundanlage und eine große Performance am Freitag auch, wo sagen, auch ein Aspekt urbaner Kultur sehr eindrucksvoll präsent sein wird. Also diese Vielfalt von den ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern, wie gesagt, vom Kinderchor des Landestheaters über das Brucknerhaus zu Bogendorfer Antrosch, Fadi und so weiter, bis hin zu den ganzen Leuten aus der wirklich weiten Welt. Das ist das Spannende. Das ist Ars Electronica. Es werden bei so vielen Projekten sicher viele Flops dabei sein. Ich glaube aber, dass das wichtig ist, ein Festival zu machen, wo Sie irgendwelche super erfahrenen Berufskuratorinnen und Kuratoren jahrelang absichern vorher, ob das eh in den Trend passt und ob es eh ankommen wird, ist kein Festival, das ist eine Biennale, eine Triennale oder sonst irgendwas. Das ist wichtig, dass es das gibt, weil wir diese Formate brauchen, wo sozusagen das Beste vom Besten herausgearbeitet wird. Aber es braucht auch diese Labore. Es braucht diese Orte, wo Leute aus der ganzen Welt zusammenkommen, sich gegenseitig ausprobieren, sich selbst ausprobieren, an einem Thema abarbeiten. Und ich glaube, das ist das, was Ars Electronica eigentlich in bester Form kann. Dafür gibt es jetzt eine Woche Zeit. Zum Abschluss mein immer wichtigster Rat, die nächsten Tage viel schlafen, gut ernähren, damit man dann wirklich das ganze Programm auch konsumieren und durchhalten kann. Danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Friedl. Den intensiven und begeisternden Einblick in die nächsten Tage und auch in die Thematik. Und ich will dann sozusagen gleich mal den Raum für Diskurs. Gibt's Kommentare, Fragen dazu?
Ja. Mikrofon.
Eines fehlt mir, das U19-Festival.
Das habe ich jetzt in meiner Auflistung nicht erwähnt. Das ist riesengroß. Es ist fantastisch. Also wir haben ja, wenn Sie sich da das Obergeschoss von der Halle oben in Erinnerung rufen, wenn man da reinkommt, dann zur linken Seite die ganz große Halle, die ist U19 Create Your City, Create Your World City diesmal geworden. Und da merkt man erst, was sozusagen diese Räumlichkeiten, was die Dimensionen eigentlich bewirken. Es ist eine unheimlich tolle Situation, wenn man da steht, sozusagen am Ankunftsplatz, wo man die Informationen und so weiter kriegt. Und dann schaut man da rein, dann sieht man da wirklich schon, wie so ein Stadtviertel, das sich auftut. Auf ungefähr halbem Weg geht es mir jedes Mal so, dass ich mir denke, so, jetzt muss ich mich entscheiden. Geh weiter, weil dann bin ich ganz lang dort. Oder birge ab und dra wieder um, weil man dann natürlich, wenn man da weiter reingeht, man wirklich, die haben das super aufgebaut, das ist wie. Welche Projekte dort?
Nein, was für U19 überhaupt ist.
Ach so, was U19, das weiß doch jeder, oder? Machen wir seit 1998, Entschuldigung, das ist ja Linzer Kulturerbe mittlerweile. U19 ist seit 1998 bestehende Wettbewerb für den kreativen Umgang der Jugendlichen, ursprünglich mit dem Computer, mittlerweile natürlich konsequenterweise weiterentwickelt, kreative Um- und Zugang zum Thema Zukunft, deswegen auch Create Your World, U19. Und seit mehreren Jahren machen wir jedes Jahr wirklich als Festival im Festival ein unheimlich dichtes Programm, wo zwischen 50 und 100 Projekte jedes Jahr angesiedelt sind, die vor allem eines miteinander vereint, dass sie von und für und mit Jugendlichen gemacht wurden. Und es wird wirklich immer wie so ein Camp, wie eine Stadt aufgebaut. Heuer passt es ganz besonders. Und wir haben auch heuer einen Teil für die ganz Kleinen, fürs Kindergartenalter. Sie wissen vielleicht, dass wir im Jänner, Februar dieses Projekt Kinderforschungslabor im AEC begonnen haben, das sich unheimlich toll entwickelt hat. Wir hätten eigentlich nie gedacht, dass wir damit so großes Interesse erwecken. Und das ist natürlich gezeichnet von dieser ständigen Frage und Auseinandersetzung. Was sollen die Kinder machen? Sollen sie rausgehen in den Wald spülen und sie die Fingernägel an der Rinde abkratzen und dreckig werden? Oder sollen sie drinnen sein und mit dem Handy und mit dem Smartphone und mit dem Tablet? Natürlich das eine und das andere. Aber es gibt eigentlich keine Möglichkeit, auch wir im AEC können das nicht machen, beides miteinander verbinden. Das heißt, die übliche Situation ist einfach die, die spülen im Kindergarten so, wie sie heute spülen. Dann werden sie, so jetzt waschen wir uns die Hände, sie werden abgebürstet und dann werden sie ins AEC verfrachtet und dort wird dann Naturwissenschaft und Technik kennengelernt. Ne? Und dann fährt man wieder zurück in die andere Welt. Und mit all den Expertinnen und Experten, mit denen wir das Projekt entwickelt haben, waren wir uns sehr schnell einig. Eigentlich braucht man mal so einen Prototypen von einem Spielplatz, wo neben der Sandkisten auch gleich das Mikroskop und das Labor ist, und genau das haben wir draußen gemacht. Wir haben dort eine riesige Sandkiste reingebaut und haben auf einer Fläche, die größer ist wie unser ganzes drittes Untergeschoss, wie unsere große Ausstellungshalle, nur Kinderforschungslabor, wo wir auch mit vielen Kindergärten gemeinsam jetzt das in dieser Woche nicht nur als Programm anbieten, sondern mit Expertinnen und Experten das auch sozusagen beobachten und untersuchen, welche Dynamiken tun sie da auf, wenn beides sozusagen gleichermaßen da ist. Wenn die Kinder nicht lernen, dass das eine Spiel ist und das andere Wissenschaft und Lernen, sondern wenn sie das wirklich in einer sozusagen natürlichen gemeinsamen Umgebung machen können. Also das ist ein sehr großer Teil natürlich des Programms. Danke für die Gelegenheit, das auch noch einzuflechten.
Ich habe eine Frage zu dem automatisierten Auto. Mhm. Wird auch darüber nachgedacht, oder dass Sie einfach dann Straßen oder Parkplätze auch verändern aufgrund der Automatisierung? Und eine zweite auch noch interessante Frage ist ja dann also versicherungstechnisch. Wenn da was passiert, wer haftet dann? Ja. Ist es Mercedes, die sozusagen, wenn es zu einem Crash kommt, weil da irgendein Reaktionsfähigkeit nicht gegeben ist?
Na, die Autokonzerne denken ja auch schon ganz intensiv nach und arbeiten ja auch schon an den entsprechenden Businessmodellen dafür, dass so wie sie vor 20 Jahren angefangen haben, selbst Leasingbanken zu betreiben, natürlich auch das Versicherungsbusiness mit zu übernehmen und anzubieten. Weil auf der einen Seite, das sind zumindest die Prognosen, die da immer angestellt werden, werden so viele Unfälle und Schadensfälle dadurch vermieden werden können, dass Versicherungsbusiness in einer neuen Form profitabel wird. Und zum anderen wird diese Zukunft nur möglich sein, wenn es zwei Haftpflichtversicherungen gibt. Es muss eine Haftpflichtversicherung für den Hersteller, der für das System, das natürlich fehlerhaft sein kann und an Unfällen die Ursache sein kann, geben. Genauso wie es eine Haftpflicht für den Halter des Fahrzeugs und wahrscheinlich in Zukunft sogar ein drittes System, dass man sagt, der jeweilig aktuelle Nutzer, der Halter und der technische Provider. Weil natürlich viele der Konzepte dorthin gehen, dass in dem Moment, wo Autos wirklich so autonom sind, wie man sich das gern vorstellt, ne? Dass wenn ich sage, so, jetzt dreht man da eine Viertelstunde, dann steht mein Auto vor der Tür, ne? Ich meine, was eher ein schwachsinniges Konzept ist, weil die Straßen werden ja deswegen nicht breiter, die Parkplätze nicht mehr. Ich kann mir, das ist ja keine Frage, dass sozusagen immer kein Chauffeur leisten kann, und das dann mit einem autonomen Auto machen kann, sondern ist es eine Frage des begrenzten Raums, dass das nicht funktionieren wird, dass jeder sein Auto dann immer dorthin bestellt, wo er gerade glaubt irgendwie, dass es braucht. Ne?
Weil es auch im Stau steht.
Genau, das ist genauso, weil es sogar noch mehr Stau geben wird. Es gibt ja diese schönen Alternativkonzepte, weil dann immer davon ausgegangen wird, sozusagen die schöne Vision, in der Früh bringt uns das Auto dann zum Büro, lasst uns unten vor dem Büro aussteigen und dann fährt das Auto selbst sich einen Parkplatz suchen. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir haben einen Sohn, den wir sehr oft in die Schule bringen in der Früh, das tun viele andere Eltern auch, und der Megastau ist einfach, weil alle natürlich genau vor der Eingangstür möglichst stehen bleiben wollen, und das halt dir auf, dir zu, tschüss. Wenn das 100 Leute machen, ist dort das Verkehrschaos. Ne? Und es liegt nicht daran, dass wir dann auch als Menschen im Auto sitzen, sondern an anderen Dingen. Es wird viel zu wenig darüber nachgedacht. Das Problem ist, dass der Diskurs bestimmt wird natürlich von der Autoindustrie. Das ist wieder das Interessante, muss man jetzt wirklich sagen, also ohne Werbung machen zu wollen. Bei Mercedes gibt es einen Zukunftsforscher, den Alexander Mankowski, der auch da sein wird. Der ist wirklich dafür da, sozusagen über alles andere nachzudenken, was rund ums Auto passiert. Und da gibt es schon interessante Dinge, die sozusagen, wie Parkplatzmanagement ausschaut, aber auch wie man temporär Stadtnutzungen gestalten kann. Ne? Also mit Verkehrszeichen, die einfach dann halt temporär programmiert sind und für eine halbe Stunde, eine Stunde, drei Stunden oder was auch immer, ist dann ein bestimmter Bereich entweder gesperrt, verkehrsberuhigt, was natürlich dazu führt, dass die Verkehrsberuhigung wirklich funktioniert, weil das Verkehrsschild dann dafür sorgt, dass der wirklich nur ein 30er fährt, weil da gerade irgendeine Veranstaltung ist oder ein Sportplatz ist oder sonst irgendwas. Und das sozusagen ist dann auch schon wieder die schöne Diskussion. Ja, Moment einmal, aber da kann ich ja nicht einmal mehr selber bestimmen und so weiter und so fort. Also das ist schon ein sehr interessanter Aspekt daran. Und ich glaube, dass auch wenn das sehr komisch ist, dass sozusagen so viel Aufmerksamkeit aufs Auto gelenkt ist. Aber das Auto ist eine Schlüsseltechnologie. Ich meine, wir haben die letzten 50 Jahre unsere Städte irgendwie ruiniert, damit wir möglichst bequem mit dem Auto überall hinfahren können. Und die meisten sind auch immer glücklich dabei. Ne? Also das Auto jetzt auch wieder herzunehmen als Denkanstoß, um herauszufinden, was wir als alles eigentlich noch gar nicht denken können, das hat schon auch ein Potenzial, denke ich.
Ja, Ihr brillanter Vortrag über die Leistungen der Vergangenheit und Zukunft des AEC, sind wir alle begeistert. Allerdings ein Anstoß, der vielleicht gar nicht so bedacht war, die Gegenüberstellung Mercedes und die Flüchtlingscamp in der Wüste. Das macht so deutlich, dass unsere Gesellschaftsstruktur erkennbar, auf der einen Seite die Wirtschaft, die sich nicht scheut, Kosten einzusetzen für ein Produkt, das natürlich Zukunft haben wird. Aber keine Institutionen haben dafür, siehe den Bürgermeister der Städte in Libanon, hat Geld dafür, um die Flüchtlingsstädte so auszustatten, dass sie menschenwürdig sein würden. Danke.
Das ist genau dieser Spannungsbogen, mit dem man sich nur sehr schwer eigentlich dann auch wieder als Veranstalter beschäftigen kann. Wir haben keine Rezepte gefunden. Es gibt eine junge Linzer Künstlerin, die als Reaktion auf den wahnsinnigen Vorfall mit dem LKW. Sie hat ein Kunstprojekt vorbereitet, in dem sie sich mit der, sagen, ja, mit dem Kunstmarkt und diesen Unsummen, die dort bezahlt werden und gehandelt werden, beschäftigt. Und sie hat für sich entschieden und gesagt, dieses Projekt streiche ich. Ich kann nicht ein Projekt ausstellen, das sie irgendwie da mit dem sozusagen kapitalistischen Kunstsystem beschäftigt und hat ihren Ausstellungsplatz umgewidmet in einen Text, den sie verfasst hat, mit dem sie auffordert, sich mit Flüchtlingen entsprechend menschenwürdig zu beschäftigen. Bestimmte Dinge waren eigentlich gar nicht so vorgesehen, also dass wir relativ viel zu dem Flüchtlingslager Sadari haben, war eben aus der Stadtproblematik heraus, hat jetzt natürlich auch diese Brisanz gekriegt. Aber ich glaube, das, was wirklich an dem ist, wir sind in der Lage, so viele Dinge zu tun. Es ist nicht wirklich eine Geldfrage. Es ist eine Frage des sich ernsthaft damit Beschäftigens. Und das ist eigentlich das, was ich fast am schlimmsten finde. Dieser Unwille, professionelles Umgehen mit der Flüchtlingsfrage zu entwickeln. Und das ist das Kurzsichtigste überhaupt, weil umso länger wir das hinauszögern, umso mehr Probleme haben wir selbst damit.
Ich habe da jetzt nur schon ein Mikrofon bekommen, ja. Also mein...
Funkstörung.
Meine Frage wäre, ohne Vernetzung der Autos untereinander, und da müssten eben fast 100% vernetzt sein, wird das nicht optimal ablaufen, das Ganze. Und die Vernetzung, die werden viele Leute nicht wollen, so wie man halt alles nicht will, wo ein anderer weiß, wo man ist. Und ich habe heute dann noch gelesen, eine ganz wesentliche Sache ist, wird der Käufer das annehmen, also der Kunde, der Autofahrer? Und das ist die große Frage, bei den Elektroautos hat er es auch noch nicht wirklich gemacht. Ne? Und der, vor allem fällt der Spaßfaktor am Autofahren komplett weg.
Ja, die Vertreter der Autoindustrie sind da natürlich ganz besorgt um den Spaßfaktor, weil das vielleicht ja eines der wenigen Dinge ist, die ihnen überbleibt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in der Zukunft das wichtigste Asset der Autoindustrie dieses Image von Freiheit und Spaß ist. Aber vielleicht geht es uns mit den Autos, die man zum Spaß fährt, so wie mit dem Rauchen. Dass in Zukunft, so wie jetzt die Raucher vor das Haus auf die Straßen gehen müssen, müssen die, die noch so fahren wollen, da gibt es da draußen so die Rallye-Strecken oder Park and Ride, wo sie dann Gas geben können. Und vielleicht werden die ja mal so komisch angeschaut wie jetzt Raucher. Das ist, Raucher kommt dann ja oft schon vor, werden irgendwie so wie halbgefährliche Aliens angeschaut irgendwie. Und das ist schon interessant, und über sozusagen diese Frage auch der Imagebildung nachzudenken. Das ist ganz entscheidend. Was wahrscheinlich auch ein guter Hinweis ist, werden die Kunden das akzeptieren? Ich meine, Rote Hell, wir akzeptieren das. Wir geben Geld dafür aus, und zwar jede Menge. Und wer das akzeptiert, dem traue ich alles zu. Also mir und euch allen auch. Es ist eine Frage der Interessensabwägung und Schätzung, die jeder für sich und die Gesellschaft auch wieder machen wird. Und so wie wir da dann unterm Strich wieder der Meinung sind, naja, das ist eigentlich schon eine Scheiße und irgendwie böse, was die machen, aber was soll man denn tun, das ist so bequem, so hilfreich. Die Frage ist, werden diese Dinge unser Leben auch vereinfachen können? Da ist auch der Spaßfaktor eine wichtige Rolle. So wie der Spaßfaktor mit den Fingern und dem anbissenen Apfel angefangen hat, dieses Ding durchzusetzen, wird es auch in dem Bereich darauf ankommen, welches Produkt wird diese Eisbrecherfunktion haben. Und es ist schon spannend zu schauen, welche Panik durch die Automobilindustrie geht, seit Apple angekündigt hat, ein Auto zu bauen. Das Google-Auto sagen alle, ah, das interessiert uns überhaupt nicht, weil das ist ja schier. Aber bei Apple, na, das wird so cool sein, und das in der Autoindustrie, also bei den Automanagern. Und ich glaube, dass das natürlich eine wichtige Frage ist, wird man sozusagen eine neue Form des Spaßfaktors für dieses Gadget ja, entwickeln?
Ich glaube, jeder wird sich einen Tesla nehmen dann, wenn der automatisch ist.
Tesla ist ja ein tolles Modell eigentlich auch, was da gelungen ist. Das ist, Tesla macht der Autoindustrie sehr viel Kopfzerbrechen. Und eben gerade in dieser Kombination, was Tesla geschafft hat, dass es möglich ist, in relativ kurzer Zeit eine funktionierende Fahrzeugplattform aufzubauen und das dann jetzt sozusagen mit dem Marktgespür von Apple verbunden, das ist etwas, was der Autoindustrie durchaus schweißtreibend oder schlaflose Nächte besorgt. Was ja, aber das geht jetzt zu weit, nicht mit dieser ganzen Plattformdiskussion und so weiter, die da geführt wird. Aber es ist sicher so, dass sich da ganz massiv viel verändern wird. Was sicher auch der Fall ist, also ich habe es vorher mit den Versicherungen angesprochen, ist, dass es eine wesentlich größere Zahl von Fahrzeugnutzern geben wird, die nicht mehr Fahrzeugbesitzer sind. Neue Formen des Carsharings, die dann ja wirklich Sinn machen. Jetzt ist einfach ein Quatsch, wenn ich am Bahnhof fahren muss, um mir das Auto zu holen, dann ist für mein Komfortbedarf, die Geschichte schon nicht mehr funktionstüchtig. Nicht? Wenn ich einfach da sagen kann, Kit, kommen, und ich weiß, der steht da, also ich traue mir zu, dass ich ganz schnell auf mein Auto verzichten kann. Weil ich ja eh immer eins habe. Und ich brauche es nicht mehr selber besitzen. Nicht? Das heißt, wer besitzt die Autos dann? die Autohersteller werden die Autobesitzer, die Autobetreiber sein. Das ist genauso wie auch auf dieser Ebene, diese Plattformgedanken. Es gibt noch Firmen wie Samsung, die unheimlich erfolgreich sind, also das Modell wird schon auch weiter bestehen, die nur die Hardware verkaufen. Und es gibt das andere, sozusagen dieses One-Stop-in-All, wie es Apple gezeigt hat, wo dann viele Autohersteller sich ja darüber Gedanken machen, sozusagen, dass sie eigentlich vielleicht die Tankstelle viel wichtiger ist, über darüber nachzudenken, was passiert an einer Tankstelle, was ist die Tankstelle von morgen, als eigentlich, was ist dieses Auto von morgen. Und ich glaube, da wird es einen ganz interessanten Fight geben, welches dieser Konzepte irgendwie funktionieren wird. Und der wird noch viel brutaler sein als in dem Bereich. Ne? Weil das sind ja alles Firmen, die sind aus dem Nichts entstanden. Da gibt es ein paar, die haben jetzt viel Geld. Aber da haben wir es jetzt wirklich mit den Großmächten der Industrie zu tun, die da antreten und die vielleicht sozusagen den letzten großen Kampf ausfechten werden.
Ich hätte noch eine Frage. Post-City habe ich ursprünglich gedacht, das ist abgeleitet von Posthum, also die City nach dem Tod der City mehr oder weniger. Aber jetzt habe ich gesehen, dass das mit dem Postgelände bei uns offenbar zu tun hat. Ja.
Das ist dieser interessante Zufall. Also ursprünglich war es das Post, das danach. Die Frage, die wir als Thema gestellt haben an auch die Künstler und die Vortragenden, die wir eingeladen haben, war die Frage, wie wird die Stadt, unsere Lebensräume ausschauen, nachdem diese Revolutionen und diese Veränderungen, die uns jetzt beschäftigen, gedanklich, wenn die wirklich durch sind. Es hätte uns einfach interessiert, mehr zu erfahren darüber, wie müsste denn eine Stadt wirklich ausschauen? Was wird sie verändern in einer Stadt, in der, eben, wie wir es im Text geschrieben haben, in der die Autos selbstständig fahren, in der in den Fabriken mehr Roboter als Menschen arbeiten und in der der Klimawandel seine Folgen zeitigt? Wir haben eigentlich keine Konzepte oder keine Antworten gefunden. Was wir gefunden haben, und das ist das wieder Optimistische, das Tolle dran, jede Menge Menschen, die sagen, das ist ein Problem, wir müssen daran arbeiten. Also wir haben jede Menge brauchbarere, weniger brauchbarere, fantastische, staubtrockene Konzepte, wo Menschen sagen, so können wir die Zukunft der Städte meistern. Aber interessant ist, dass es keine Entwürfe gibt, wie diese andere Stadt ausschauen wird. Vielleicht wird es auch keine andere Stadt geben, vielleicht ist es wieder diese sozusagen Schwerkraft der Häuser, weil es einfach so lang dauert, eine Stadt zu verändern, dass man jetzt, und wenn man sich anschaut, diese ganzen Megacities, wie die gebaut werden, dann hat man das Gefühl, so, die 50er Jahre haben jetzt endlich irgendwie sie durchgesetzt und jetzt sind wir irgendwie dort. Im besten Fall sind es die 30er Jahre und das Bauhaus und im schlechteren Fall sind es die 50er Jahre mit den, jetzt schauen sie halt hübscher und cooler aus, aus Stahl, Glas und besser beleuchtet, weil es LED-Technologie gibt. Aber wirklich ein digitales Äquivalent, ne? Wie müsste eigentlich eine Stadt ausschauen, die dem entspricht, was sie auf der anderen Seite in dieser ganzen Revolution der sozialen Medien ergeben hat?
Das kann ich mir sehr leicht vorstellen, was sie Autos, die selber fahren, Autos, die man vielleicht die man gar nicht mehr haben will, nämlich wenn es eh selber fährt, ja, wenn dann die Stadt so gesteuert ist, dass sie, ja, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, nicht, dass die ganzen Verkehrswege gesteuert sind, dann brauche ich es nicht. Das ist auch gut und das hat auch unheimlich viele Vorteile, weil ich denke jetzt an die Ausbeutung der Erde. Nur wenn die Autofirmen auch für die Autos aufkommen müssen, ja, dann werden sie richtig sparen, ja, dann werden sie es auch recyceln und dann und so weiter und so fort. Aber die größte Herausforderung ist ja, was tue ich mit den Leuten? Ich meine, wir müssen uns ja umstellen, ja. Und solange wir jetzt in einer Gesellschaft leben, wo der unheimliche Freude hat, wenn er am Samstag sein Auto poliert, ja, dann geht ihm ja ein Teil von seinem Lebenssinn verloren, ja. Und nicht nur, nein, wirklich, das ist ja so bisschen, ne? Ich meine, sie werden. Na ja, wir sehen die Leute. Ja, ja, ich meine, aber die Leute gibt's und ich meine, die anderen, die Milliarden, die die in Asien noch aufs Auto warten, die haben den Weg noch vor sich, nicht? Und das sind wesentlich mehr. Ja. Jetzt können uns wir wahrscheinlich leicht vorstellen, weil sie kein Auto zu haben. Ich habe ein Leben lang ein Auto gehabt, jetzt habe ich ein paar Jahre keins mehr, ich leih mir es aus und ich bin der glücklichste Mensch und es funktioniert. Gut, das hat natürlich auch mit dem Beruf zu tun oder mit der Pension zu tun, aber das ist ein herrliches Gefühl. Aber nachher, es ergibt keinen Sinn mehr. Ich rede jetzt aber nicht nur vom Auto, gell? Ich rede auch von dem ganzen Freizeitangebot. Jetzt sagen Sie, ja, was ich vor Schulen wird man, das ist alles ganz einfach denkbar, ne? Dass man da die Halteverbot und dass sie der Verkehrsstrom, aber der Verkehrsstrom wird ja genauso regeln, weil sie, wenn ich sage, ich möchte nach Gmunden fahren, dann wird man irgendwer sagen, na, fahr nicht nach Gmunden, weil da sind eh schon so viele Leute, du fährst halt nach Passau. Naja, okay, nein, das
oder Rennkomisch. Wer zahlt und dann kriegt man die Empfehlung, noch dorthin zu fahren, ne? Also, wieder ganz neue Geschäftsmodelle.
Jetzt müssen wir eigentlich einmal ein Prix human oder irgendwie machen, einmal, dass man sich einmal auch mit den Menschen vielleicht befasst. Ich meine, das ist nicht die Aufgabe vom AEC, aber vielleicht.
Wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst, deswegen gibt es bei uns seit 2004 auch schon Prix-Kategorie Digital Communities, die wir genau deswegen gegründet haben, wie diese ganze Diskussion über Social Media aufgekommen ist. Und sagen, Moment einmal, alle reden über Social Media, das heißt wieder über die Geräte, die Technologie. Wir wollten dem sozusagen was hinzufügen und sagen, eigentlich muss man das Augenmerk darauf lenken, wie geht es den Menschen, die das nutzen. Zur autonomen Mobilität und so weiter vielleicht noch ganz kurz. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir von dem Konzept des Individualautos einmal wegdenken und dann anfangen überlegen, wo autonome Mobilität überall Sinn macht. Und ich glaube, einer der Bereiche, wo es sich ganz schnell durchsetzen wird, ist das Transportwesen. Denken Sie an die Tausenden von LKWs, die Sie jeden Tag zwischen Nord und Süd und Ost und West auf einer mehr oder weniger geraden Autobahn bewegen. Wunderbar da sozusagen das einzusetzen, da macht es wirklich Sinn, da sind natürlich enorme Kostenersparungen drinnen, aber natürlich auch interessant, dann wieder nachzudenken, was hat das für Auswirkungen, die ganzen arbeitslosen LKW-Fahrer, beziehungsweise auch diese vielen sozusagen ökologischen Nischen und Bereiche, die mit was verbunden sind. Ne? Die ganzen Autobahnraststätten und anderen Etablissements, die sich entlang der LKW-Routen irgendwie ihre sozusagen ökonomischen Nischen auch geschaffen haben. Es wird enorm viel verändern. Ich glaube, dass generell das viel interessanter sein wird für den öffentlichen Verkehr. Wenn man sich überlegt, wie extrem aufwendig und teuer es ist, öffentliche Verkehrsmittel zu bauen, Schienentrassen zu bauen und so weiter. Jetzt ist es bei uns schon schwierig, nicht? Aber in anderen Städten noch viel, viel schwieriger. Das heißt, die Möglichkeit, mit diesen autonom fahrenden Fahrzeugen vielleicht einen Hybriden zu schaffen, der das Individualauto und die Straßenbahn ersetzt. Wenn man sie da sind ja dann kostenmäßig ganz andere Faktoren dabei. Nicht? Was ist, wenn die neue Straßenbahn nicht eine ist, die Linz AG kauft und dann verkauft sie Tickets, sondern wenn sie 20 Leute in einer Gegend zusammentun und sagen, okay, unsere 20 mobilen Fahrzeuge oder autonomen Fahrzeuge, deren Intelligenz nutzen wir jetzt so, dass wir eigentlich das Gleiche erreichen wie mit einer Straßenbahn. Und da gibt's natürlich noch sehr vage und futuristische Konzepte, aber ich glaube, dass eigentlich eher in den Bereichen, wo man jetzt gar nicht so hindenkt, der Vorteil liegen wird. Weil wenn die Leute weiterhin auf ihren Spaß am Auto bestehen, dann wird das autonome Fahren sicher keine Zukunft haben. Ein anderer Aspekt, der übrigens immer wieder auch sehr stark ins Treffen geführt wird, ist die Veralterung unserer Gesellschaft. Die Anzahl der Menschen, die sich Autos leisten können, wird in Zukunft in einem wesentlich höheren Alter sein. Und man, jeder, der aus der Familie vielleicht das kennt, was das bedeutet für Menschen, ab einem bestimmten Alter nicht mehr mit dem eigenen Fahrzeug fahren zu können. Wenn man in der Stadt lebt, ist alles gut und schön. Aber wenn man in der Kleinstadt oder überhaupt am Land draußen lebt, ist das ein Wahnsinn. Da wird die Akzeptanz auf die Freude des Fahrens zu verzichten, die eh nur mal sozusagen die Angst ist, dass man irgendwo einen Verkehrsunfall macht, die wird sehr groß sein. Ne? Und wenn sozusagen diese demografische Entwicklung da dazukommt, dann könnte es unter Umständen schneller gehen, als wir jetzt glauben, dass die so fahren, wie die Raucher raus müssen in die Vorstadt.
Meine Frage geht in Richtung Programminhalte des SaaS Elektroniker. Es kommt jetzt gut gemeinte Kritik. Ich bin positiv SaaS Elektroniker gegenüber eingestellt und gehe auch zu vielen Veranstaltungen, obwohl ich 120 Kilometer herfahren muss von Gosau. In meinem Freundeskreis heißt es oft so, Ars Electronica, dann sagen sie ja, 10% Ars, 90% Elektronika. Sie wissen, Herr Stucker, was ich damit meine. Und ich möchte dann das manchmal entkräften, das gelingt mir aber nicht. Und es ist so, dass ich eigentlich sagen muss, es fehlen mir bei diesen vielen Veranstaltungen das, was ich unter Künstler oder auch Künstlerbereich verstehe, ein bisschen diese bunten Hunde, die sich die wagemutigen jungen Künstler und Künstlerinnen, die fehlen mir. Es gibt ja vielleicht auch Künstler, die sehr nahe an der Technik stehen und sehr überlegt und sehr theoretisch arbeiten. Diese Weise gibt es auch, die gibt es ja schon in der konkreten Kunst und so weiter. Aber gibt es da Ansätze in der Richtung, in diese bunte Hunde-Geschichte, oder will das Ars Electronica das gar nicht?
Ich habe jetzt die Zahl nicht dabei. Wir haben das Ganze einmal quantifiziert, dieses Vorurteil. Und es ist mit den Zahlen sehr gut zu entkräften. Wir haben rein zahlenmäßig einen wesentlich höheren Anteil von Künstlerinnen und Künstlern. Jetzt kann man immer fragen natürlich, wer bezeichnet sie als solches, aber wir haben das sozusagen nach dem gemacht, es müssen Leute sein, die entweder an einer Kunstuni sind, eine abgeschlossen haben oder schon in anderen Kunstevents auch als solches hervorgetreten sind. Nicht, wenn irgendjemand sagt, so, eigentlich bin ich ein Programmierer, aber heute fühle ich mich kreativ, heute bin ich ein Künstler, sondern Leute, die wirklich sozusagen ihren Lebensmittelpunkt im künstlerischen Umfeld haben. Der Anteil ist wesentlich größer. Das Interessante ist einfach, dass die Aufmerksamkeit, sobald man über unsere Konzepte und Programme redet, wesentlich stärker natürlich auf die Dinge geht, die diesen nicht künstlerischen, spekulativen, technologischen Bereichen angehören. Ganz dramatisch sieht man das heuer. Es ist natürlich mit diesem Mercedes sozusagen eine Ikone da, die automatisch dazu führt, ganz egal, wie oft man dann erzählt, dass es auch die Elektrobikes von Joe Hammer gibt, dass es jede Menge Konzepte für Fahrräder gibt, die mit intelligenten Dingen ausgestattet sind, dass es neue robotische Konzepte wie ein Rollstuhl, ein Fahrrad und das alles in einem Ding werden kann, bis hin zu, dass wir unter dem Thema Mobilität auch die Prothetik sehen. Wir haben Hochtechnologie-Prothesen auch genauso in diesem Programmpunkt drinnen. Alles, was hängen bleibt, ist, ihr habt heuer den Mercedes. Also ich glaube, dass das auch sehr viel zu tun hat mit einer Sichtweise, dass diese technologischen Themen schneller aufgegriffen werden, schneller entweder Affinität finden oder ganz schnell natürlich bei denen, die kritisch sind, sagen, genau das ist aber das, was wir irgendwie nicht wollen. Ich weiß es nicht, was wir sozusagen falsch machen, jetzt unter großem Anführungszeichen, dass so sehr diese Optik entsteht. Ich weiß aber, dass ich eigentlich mit dem total zufrieden und glücklich bin. Ich glaube, diese, selbst wenn die Proportion so schlecht wäre, wie sie bei Weitem nicht ist, das, was Ars Electronica ausmacht, so ist die Ars Electronica in die Welt gesetzt worden und entwickelt worden. Das ist ihre Aufgabe und ihre Funktion, ist in diesem Dreieck zu sein. Kunst, Technologie und Gesellschaft. Und allein, wenn ich da hergehe, sage ich, sorry Kunst, du hast keine Sperrminorität, du bist nur ein Drittel von drei Dritteln. Es gibt andere Einrichtungen, die sind gegründet worden, weil es eine Kunstsammlung gibt, die irgendwann einmal wer angefangen hat, die wichtig ist, die wertvoll ist und die deswegen ein Museum braucht. Es gibt andere Veranstaltungen, die sind gegründet worden, weil eine Konzertserie, eine Theaterserie sich so toll entwickelt hat, dass man gesagt hat, hey, da kann man jedes Jahr Theater schauen. Und dann fahren wir jedes Jahr irgendwie nach Salzburg, nach Gmunden oder sonst irgendwas hin. Das sind diese Events und die sind wichtig und toll, das kann man gar nicht oft genug sagen. Die sind dafür gegründet worden. Die Ars Electronica ist dafür gegründet worden, zu sagen, Moment einmal Leute, da gibt's irgendwie ziemlich arge Veränderungen. Wirtschaft verändert sich, Gesellschaft verändert sich und das alles, weil eine neue Technologie zur Welt kommt. Das wollen wir uns anschauen. Wenn wir uns das anschauen wollen, dann wäre es doch spannend, auch die Künstler zu fragen, was sie dazu zu sagen haben. Das ist Ars Electronica. Das heißt, wenn die Leute uns so wahrnehmen, dann ist gar nichts falsch dran. Dann ist es richtig. Und ich bin stolz darauf, dass wir diese Position so gut entwickeln konnten. Weil wir heute eine Ausstellung eröffnen mit der ESA, wo die ESA auf uns zukommt und sagt, hey, Leute von der Ars Electronica, wir wollen mehr tun, damit die Leute besser verstehen, was unsere Wissenschaftler machen, wie man mit Erdbeobachtung, was das überhaupt bedeutet, was man tun kann. Und die kommen zu uns und sagen, könnt ihr uns diese Ausstellung machen? Dann ist es deswegen, weil diese Position sozusagen, jetzt könnte es wieder polemisch negativ sagen, dieser Bastard zwischen den Dingen zu sein, weil die im Moment, und das ist zunehmend, eine unheimlich interessante Position ist. Sagen, dieser Bereich zwischen den Stühlen, das ist unsere Domäne. Dort sind wir hingesetzt worden und das bauen wir auf. Deswegen konnten wir auch mit dem AEC eine Dimension von Bildungsaktivitäten entfalten und eine Qualität von Bildungsprogramm, die ein anderes Museum gar nicht machen kann, weil sie nicht die Ressourcen hätten. Dafür können wir auf der anderen Seite, wenn es darum geht, und sagen, ja, Sammlung, na immerhin, wir haben ein Archiv und mehr Recht als schlecht, schauen wir, dass nichts von dem, was wir dokumentiert, verloren gegangen haben. Jede Geschichte hat sozusagen ihren Preis, aber wie gesagt, das ist, wofür wir da sind, das ist unsere Identität und ich glaube, dabei sind wir durchaus richtig aufgehoben.
The post city is past. Maybe the future is the networked villages. Ich habe 262 Megacities persönlich weltweit kennengelernt und ich kenne den Trend, dass die Leute in die Stadt strömen und der Verbund mit Verkehr ist super. Mhm. Weil was wir haben, ist dann, dass nach Linz 100.000 Leute hereinströmen, alle Waren nachfolgen, das erzeugt einen gigantischen Verkehr. Und jetzt ist mein Gedanke die Technologie des Netzwerkens könnte diesen Strom in die Ballungszentren umdrehen. Nämlich, was heißt Network of Villages? Das wären intelligent vernetzte kleinere Einheiten. Mhm. Was ist ja natürlich nicht ein Dorf mit 100 Leuten. Ein Dorf hätte 10.000, hätte 50.000 Leute. Und dieser Bereich wäre autonom. Da kann man mit einem E-Auto locker herumfahren, weil man fährt nicht mehr 100 Kilometer. Man fährt 20, 10 kurze Strecken. Heute kann ich per Facebook mit Freunden Kontakt haben. Ich muss nicht meinen Corpus Delicti, meinen Leib dorthin bewegen im Auto. Ich kann mit dem Kontakt auch pflegen auf elektronische Weise. Meine Frage, beschäftigt sich irgendjemand auf der Welt mit einem Smart City Konzept, das so ein Netzwerk von kleineren Wohneinheiten ist? Zum Mercedes, eine kleine humoristische Bemerkung. Wenn ich morgen um 11 das mir anschaue, kann das Mercedes Gästen erkennen. Wenn ich so mache, weiß er, ich will, dass er stoppt. Und hat das Mercedes einen Kopf drinnen? So ein Roboterkopf, wenn ich so mache und er bleibt stehen, dass er dann nickt, sagt, bitte rübergehen. Das wäre ein Ansatz, wenn das Fahrzeug intelligent wäre.
Also die Gestenerkennung hat das Auto, also es kennt Gesten wie Stopp, es kennt diese Gesten. Natürlich ist auch so, dass wie alle Bild- und Gestenerkennung noch bestimmte optische Situationen auch notwendig sind oder so viele Kameras mit Infrarot und Laser und alles zusammen, dass das halbe Auto nur mehr aus Sensoren besteht. Das sind die technischen Herausforderungen. Aber gerade diese Entwicklung einer Art Sprache oder eines Zeichensatzes für die Kommunikation von Maschine und Mensch, Das ist ja der Teil, wo unser Future Lab die Forschungskooperation mit Mercedes hat. Da entwickeln wir solche Sachen, da haben wir so Versuchsszenarien gemacht. Wir haben ja diese selbstfliegenden Roboter, diese Drohnen. Es sind zwei Szenarien gemacht worden, wo wir ursprünglich haben die sozusagen das versucht zu testen mit diesen Bodenrobotern, die so ähnlich wie Staubsauger sind, ne? Diese Staubsaugerroboter. Das Problem ist nur, dass davon ja keiner Angst hat. Ich meine, wenn ich jetzt so ein Testszenario mache und da kommt so eine kleine Scheibe auf mich zu, ich meine, da gebe ich einen Tritt und die Geschichte hat sie. In dem Moment, wo die auf Augenhöhe daherfliegen, ist und da noch dazu diese drehenden Propeller dran sind, ist das ein Ding, dem ich schon mit ganz anderem Respekt begegne. Und das haben wir als Environment aufgebaut und dann einfach geschaut, wie reagieren die Leute, wenn sie in einen Raum reingeschickt werden, zuerst einmal ohne Instruktionen, so läuft es. Dann halt probiert es bestimmte Gesten aus. Ne? Aber dann auch die Frage eben, ob der Kopf oder nicht, wie muss so eine Drohne sich verhalten, damit ich als Mensch das Gefühl habe, sie hat mich jetzt verstanden. Ne? Weil das eine ist, dass ich so mache, aber woran erkenne ich? Natürlich, sie kann einfach abhauen. Aber das ist so, wie wenn Sie jetzt aufstehen, einfach den Rücken zutrauen und rausgehen, dann denke ich mir, ups, da habe ich jetzt was falsch gemacht. Ne? Und so war dann natürlich auch in diesen Versuchen klar, dass der Mensch macht die Geste, die Drohne haut nicht gleich ab, sondern macht einmal so, sozusagen wackelt mit die Ohren, trat dann weg und die Menschen haben dafür ein besseres Gefühl gehabt, weil sie das Gefühl hatten, okay, da fand jetzt wirklich eine Kommunikation statt. Der Mensch ist relativ vorhersehbar. Nicht? Unsere Kommunikationsstrategien sind ja, Hunderttausende oder Millionen Jahre alt sogar, die ändern sich nicht, nur weil es plötzlich andere Technologie gibt. Zu den Microcities, also unter dem Titel läuft es zum Beispiel bei VW, die haben ein großes Forschungsprogramm dazu, wo es natürlich auch wieder sozusagen mehr darum geht, sozusagen die versuchen sie sozusagen ein Stadtambiente auch mit diesen Kleinteiligen, wo sie sagen, da könnte das Auto überleben, nicht? Also wenn die Städte so organisiert werden, dann könnte der Individualverkehr und das Verkaufen von einzelnen Autos besser überleben. Das ist sicher ein ganz entscheidender Punkt. Und diese Ballungszentren, die wir jetzt haben, sind ja ohne die schon längst sowas wie sozusagen Konglomerate von Städten, das noch weiter runterzubrechen. Wir haben Architekten aus Spanien, die mit Linzer Architekten, mit den DP3 Architekten vom Dummelplatz einen Festivalbeitrag machen, die sich genau damit beschäftigen, wie man sozusagen in Großstädten dieses Kretzelwesen sozusagen wieder aufleben lassen kann, weil natürlich damit eine unheimliche Steigerung der Lebensqualität auf der sozialen Dimension, aber auch eben, was den Footprint und die ökologischen Sachen anbelangt, betrifft. Ja.
Vielen Dank.
Aber warum hat das mit dem Homeworking und dem Auflassen von den Büros und dem Auflassen, also und das Reduzieren des Verkehrs und so weiter nicht wirklich funktioniert? Die ganzen Beamten und alle hätten daheim arbeiten können, aber das funktioniert nicht, weil die Leute wollen kommunizieren persönlich. Der Corpus Delicti muss dort hin. Ja. Mhm. Okay.
Aber er muss nicht 100 Kilometer, es reicht, wenn er 2 Kilometer irgendwo nur hinfahren muss. Ne? Das hat die. Mhm.
Ja. Die kleineren Weine, die sind aus meiner Sicht, ich kenne das wirklich, da fährst du den Anstrichen, da ist stundenlang nichts außer Pass und dann ist er verpackt.
Ja. Es geht mir um die Effizienz der kleineren Einheiten. Ja? Da lässt sie wunderbar leben, da hast du alle Infrastruktur. Ich will ja die Städte nicht abschaffen. Natürlich existieren die.
Geht da nicht.
Aber warum muss alles so stark massiv in die Städte ziehen? Mit der neuen Technologie bin ich überzeugt, kann man statt die Leute immer zu schicken, man kann sehr wohl Daten schicken und Informationen schicken. Und das würde uns viele, viele unnötige Verkehrswege ersparen. Ja, damit reduzieren wir Energieverbrauch.
Die Städte selber in kleineren Einheiten intern organisieren.
Also oder auch
das,
die Städte.
Was ja auch an diesen Konzepten finde ich durchaus spannend, die es eben in Hochhäusern dann genauso Farmen drinnen zu haben und Gemüse anzubauen, bis hin zur Schweinezucht und sonst irgendwas. Nicht? Für uns ist das noch immer irgendwie was ganz Abstruses, dass man sich vorstellt, der liebe Himmel, die Schweine müssen ja irgendwo draußen am Land sein. Genau. Ist ja völliger Quatsch.
Da gibt es sogar Urban Farming, gibt's, was ein Trend ist. Was ich weiß, das ist sehr spannend.
Ja.
Ja, und ich behaupte, Wien ist deswegen so lebenswert, weil Wien hat zum Beispiel wunderbare Kretzel. Mhm. Wien ist eine große Stadt, die schon so ein bisschen in der Richtung historisch gewachsen ist.
Ja. Ja.
Ein schönes Schlusswort sozusagen. Ein Gruß an die Bundeshauptstadt. Vielen Dank, Gerfried Stocker, für den spannenden Salonabend.
Danke schön, danke auch.
Es liegt somit eine schlaflose Woche, für dich ganz bestimmt, aber für viele von uns jetzt auch eine schlaflose Woche vor uns. Wenn Sie es schaffen, nächsten Montag wieder in den Salon zu kommen, darf ich Ihnen noch schnell sagen, was es geben wird. Dagegen sein ist nicht genug. Eine schonungslose Analyse der politischen Zustände gepaart mit Vorschlägen, wie es anders gehen könnte. Der Vortragende ist Thomas Hofer, Kommunikationswissenschaftler, Politikberater und TV-Analytiker. Die Woche drauf, am 14., darf ich auch kurz erwähnen, reisen wir ins Land der Murakamis nach Japan. Der oberösterreichische Autor und Germanist und, glaube ich, seit 13 Jahren in Japan lebende Schriftsteller Leopold Federmeier ist auf Heimaturlaub und wird uns über die japanische Literaturlandschaft und auch über den anderen Murakami, den wir in Europa nicht kennen, berichten und vieles mehr. Wenn Sie unser Programm wollen, tragen Sie sich ein in die Liste hinten oder den Newsletter. Wir haben jetzt noch ein bisschen offen bis 22 Uhr. Sie können sich noch an der Bar bedienen. Vielen Dank. Schönen Abend.